Es ist Montag, der 4. März.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen Montagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und ich bin mir relativ sicher, sie ist nur gekommen, um Uschi Glas nachträglich zum 80. Geburtstag zu gratulieren. Sie sitzt da jetzt bei uns zu Hause in Hamburg auf dem Sofa, irgendwo zwischen Kabeln von einem Föhn, der Nintendo Switch, dem Aufnahmegerät, dem iPad, ein Fuß von Kabeln oder wie ich auch liebevolles nenne,
Niggis Tennisengel, dann und fummeln, ausprobieren, da ist für jeden was dabei.
Niki Hassania.
Guten Morgen, Micky.
Guten Morgen, Niki. Niki, du
Uschi Glas.
Mir,
sie hat mir Akne Uschi, gegeben.
Mein Gott, die Uschi Glas, das ist ja wunderbar. Sie hat mir, also ist wirklich, hörst du jetzt auf? Uschi Glas ist am Freitag bei mir zu Gast im Kölner Treff und
Nein.
ich freue mich sehr. Ja, und ich freue mich sehr, mit ihr zu sprechen. Die Uschi Glas, sie hat mein ganzes Leben, hat sie begleitet, zwar München und Hamburg, unsere schönsten Jahre mit der Titelmelodie von dem Frank Tifal. Das war wunderbar, das war so was Schönes. Das Schätzchen und Anna Maria, eine Frau geht ihren Weg, Anfang der 90er Jahre bei Sat.1, da wurde noch lange nicht darüber diskutiert, wie Frauen Job, Karriere und Kinder miteinander verbinden. Da war Uschi Glas war schon eine Vorreiterin, die war schon quasi eine pro-feministische, woke Vorreiterin, wenn es darum geht, dass Frauen dynamisch ein Unternehmen anführen können. Wollte ich nur mal so gesagt haben.
Ach so, okay. Ja. Seitdem ich die Uschi Glas Creme benutze, habe ich tolle Haut und strahle.
Ja, wir kommen mir vor, als seien wir irgendwie bei Stefan Raab 1998 mit der Creme. Wie nachtragend kann man eigentlich sein? Ist ja unglaublich. Lass uns lieber über den Killerwal reden. In diese Meldung hast du mir noch geschickt, dass ein Orca-Männchen unlängst einen weißen Hai im Alleingang erlegt hat. Und der Orca heißt Starboard, das finde ich natürlich schon mal geil. Und er hat den weißen Hai einfach innerhalb von weniger als 2 Minuten gekillt. Und das haben Forscher an einem Küstenabschnitt Südafrikas. Also ich meine, das ist vielleicht auch einer der Gründe, warum man in Südafrika einfach vielleicht auch gar nicht schwimmen gehen will. Du stellst dir vor, du bist im Wasser, dann siehst du so einen weißen Hai und denkst, schlimmer kann es nicht mehr kommen. Und dann kommt plötzlich von rechts so ein Killerwal um die Ecke und killt einfach den weißen Hai. Was ist denn da los?
Ja, ich liebe an dieser Nachricht die Information. So erst einmal die Tatsache, dass es so vorgefallen ist und wir davon Notiz nehmen konnten. Ich glaube, es gibt Aufnahmen dazu. Aber noch viel interessanter, dass die Forscher direkt sehen konnten, dass dieser Killerwal an der Leber des weißen Hais interessiert war und so explizit die Leber angepeilt hat, um die da rauszunehmen. Und das ist Prometheus-Shit. Das ist wirklich interessant.
Ah, stimmt. Oh, da hast du aber jetzt gleich unser Bildungsbürgertum hier angesprochen. Wir wissen, wir sind ein Föter-Podcast, dass du so früh morgens am Montag schon mit Prometheus um die Ecke kommst. Finde ich spannend. Also der Killerwal wusste offensichtlich, worauf er es abgesehen hat. Ist natürlich auch schon lustig, wenn er einfach wie so ein Gourmet einfach mit der Leber davon schwimmt und sagt, eigentlich wollte ich nur die Leber von dem Vieh haben. Finde ich schon auch spannend. Wobei das ja, Leber, da ist doch so wahnsinnig viel Gift drin. Also gesund kann das nicht sein. Also ein bisschen doof ist der Orga dann schon auch. Ja, jetzt muss natürlich der Killerwal nur noch gucken, wo er die Zwiebeln herkriegt. Ne? So, weil so ohne Schmäh hat ja die.
Das Kleingedruckte.
Ja, das ist eine Meldung, die wird, da wird jetzt Jakob Lund, dem wird natürlich vor Schreck jetzt gleich der Espressotini aus der Hand fallen. Der Spiegel meldet, Tierschützer kritisieren Quälerei von Schleichkatzen bei Luxuskaffeeproduktion. Käufer von Edelkaffee aus Schleichkatzendung, ich erkläre es Ihnen gleich, keine Sorge, werden laut Tierschützern häufig über dessen Herstellung getäuscht. Demnach ist die Massenproduktion des Kopi Luwak für die Tiere eine Tortur. Also es ist so, es gibt Kaffeegärten auf Bali. So, und da sind dann Touristen zum Verkosten und Verweilen eingeladen.
Nur deshalb ist Julia Roberts damals in Eat, Pray, Love nach Bali gereist.
Ach so, und ich dachte, deswegen fliegen die Kleberkleber dahin. So, entschuldige bitte kurz den kleinen Ausraster. Also, und da gibt es diese Gärten, ja, und da wird dieser Luwak-Café wird dann dort angeboten. Und das ist natürlich eine ganz interessante Geschichte dahingehend, denn diese Schleichkatzen sind halt Tiere, die gefüttert werden mit den Kaffeebohnen. Und im Darm dieser Katzen, die werden sie dann mit einer Nassfermentation mit Enzymen ausgesetzt und das wird ihren Geschmack der Kaffeebohnen verändern. Und dann soll das Luxusgebräu frei von Bitterstoffen und bekömmlicher sein als normaler Kaffee, zudem mit einem besonderen Aroma. Das ist dieser besondere Luwak-Kaffee. Warum das jetzt nicht so gut ist aus der Perspektive der Tierschützer, will ich auch kurz erklären, denn die Schleichkatzen sind eigentlich nachtaktiv. Die sind aber natürlich, wenn sie da den Touristen ausgesetzt sind, wie so ein Hamster, die ja auch nachtaktiv sind in so einer Schulklasse, werden sie natürlich die ganze Zeit belästigt. Und die Schleichkatzen, die da in diesen Kaffee-Retreat sind, die haben es noch gut, weil sie breite Käfige haben. Aber normalerweise sind diese Schleichkatzen in Farmen, wo die Käfige super eng sind. Und dann haben wir noch gar nicht darüber gesprochen, warum man überhaupt einen solchen Kaffee trinkt, Niki.
Lass uns einen Schritt zurückgehen.
Ja, gerne.
Wie hat man das jemals entdeckt?
Danke.
Dass man so sagt,
danke,
man
das
gibt
ist die richtige
ihnen Kaffee,
Frage.
Dann scheißen sie und sagt, lass uns doch richtig den nochmal zu Kaffee machen.
Ich das sehe, denk wir ich, denken hier ähnlich.
Das denke ich mir oft bei so Sachen. Ich meine jetzt ja zum Beispiel auch bei Drogen, so bei Gras, ja, dann
jetzt wird's interessant.
Nimmst du Feuer und rauchst das. Das ist ja noch simpel.
Ja.
Aber wenn du dann so siehst, so bei Crack oder anderen Sachen, wo du dann Löffel nimmst, das erhitzt, dann deine Vene da raussuchst, hat sich mir nie erschlossen, wie
wollte eigentlich nur über Kaffee
clever
reden,
der Mensch einfach ist. Also, wieder ist jetzt, werden wir wieder der Heroin-Podcast. Aber
geht das schon wieder los?
Nein, aber ich frage mich einfach, wie brillant der Mensch ist, auf sowas zu kommen und dann zu sagen, köstlich.
Ja, ist ja komplett irre. Also ich weiß, Jakob Lund ist jetzt natürlich von dieser Meldung völlig unberührt, weil er sagt, ich habe meine Schleichkatzen zu Hause in meinem 800 Quadratmeter Apartment, die können da frei rumlaufen. Ab und zu drücke ich ihnen den Darm aus, dann mache ich mir morgens einen herrlichen Espresso und da ist ja schon Ruhe. Aber es ist natürlich wirklich faszinierend. Also du musst dir ja vorstellen, irgendjemand muss ja da gesessen haben und sagen, pass mal auf, keine Ahnung, auf Bali, wie die da heißen, Hans-Jochen, guck mal da vorne die Schleichkatzen. Ich stelle mir gerade vor, Hans-Jochen, pass mal auf, denen geben wir jetzt die Kaffeebohnen, dann fressen die und wenn die nachher schön geschissen haben, dann nehmen wir das und das kochen wir auf. Das schmeckt bestimmt herrlich. Wie krank muss man sein? Das ist doch komplett irre. Das gibt yummy.
Die Schlagzeile des Tages.
Demonstrationen gegen rechts. 5000 Demonstranten bilden Menschenkette im Ruhrgebiet. Das berichtet die Zeit. Tausende Menschen kommen im Ruhrgebiet zusammen, um ein Zeichen für Solidarität zu setzen. Eine 7 Kilometer lange Kette soll im Ruhrgebiet 2 Rathäuser verbinden. Das fand ich wirklich toll. In Bochum und in Herne gab es eine Aktion gegen rechts. Gegen rechts, ja, also sie meinten wahrscheinlich gegen rechtsradikal, aber das ist ja okay, ne? Jetzt nicht in Semantik abdriften. Sie wollten ein Zeichen für Vielfalt und Zusammenhalt setzen unter dem Motto, Seite an Seite für Demokratie und Menschlichkeit, haben sie sich aneinandergereiht, eine kilometerlange Schlange gebildet, rund 5000 Teilnehmer und sie wollten die beiden Rathäuser von Bochum und Herne verbinden. Das ist doch, also ich finde, das ist toll. Das haben gar nicht so viele gemeldet, aber ich dachte, das kann man nochmal zur Schlagzeile des Tages machen. Das ist doch eine tolle Aktion, oder?
Ja, vor allem, dass jetzt wirklich schon seit Wochen, seit dieser Korrektivrecherche, diese Demonstrationen stattfinden. Ich glaube, in
kann
Würzburg
waren es auch
10.000.
Kann man wohl auch den Scoop des Jahrhunderts bezeichnen.
Nee,
ja,
wirklich berührend und Ein sehr schönes Zeichen. Ich muss aber gestehen, dass ich mir bei dieser Meldung dachte, habe ich erstmal bei Google Maps geschaut, tatsächlich 7,6 Kilometer von Herne bis nach Bochum.
Ja.
Und da dachte ich mir, reichen 5000 Leute aus, um diese Entfernung zu überbrücken, händchenhaltend.
Ja.
Und dann habe ich mir richtig vorgestellt, wie sie alle so mit den Beinen
breit
ganz breit machen, so Hampelmann-mäßig.
So wie Manuel Neuer im Tor, meinst du, wenn er versucht, noch so einen Ball zu erwischen, haben sie alle richtig breit gemacht.
Ich habe eher an Homer Simpson in New York City gedacht, als er bei seinem Auto da fest sitzt und auf Toilette muss und dann so einen Ast nimmt, um sich länger zu machen.
Okay, natürlich, die gute alte Simpsons-Referenz. Ja, aber ist so interessant, weil ich meine, klar, ne, wir hatten jetzt Demos, da waren teilweise 100.000, 150.000 in Hamburg oder so, das war riesig. 5.000 sind ja jetzt generell nicht viel, aber dann sagt man sich, ey, wenn wir jetzt nur 5.000 haben, dann müssen wir eher was machen, dass das gut rüberkommt. Machen wir doch uns ein bisschen, wir machen uns nicht breiter massig, sondern wir machen uns einfach länger. Wir machen eine Menschenkette von Bochum bis Herne. Und das finde ich natürlich toll, das ist super. Jetzt muss man dazu sagen, wenn es um Vielfalt und diskriminierungsfreies Leben miteinander geht, dann ist das Ruhrgebiet ja exemplarisch dafür. dafür. Das wissen wir ja seit den 50ern. Ich meine, das ist natürlich nie diskriminierungsfrei vonstatten gegangen. Aber wenn eine Region in Deutschland es schon vor Jahrzehnten vorgemacht hat, wie man kulturelle Vielfalt leben kann, wie man auch über Arbeit integrativ sein kann und wie man ganz viele Nationen auf engerem Raum zusammenkriegt, ohne dass sie sich an die Gurgel gehen, sondern dass man im Zweifel kulturelle Vielfalt lebt und schätzt, dann ist es natürlich das Ruhrgebiet, in dem man allerdings auch, liebe Grüße vor allen Dingen an die SPD, dann doch auch einen stabilen Anteil der Wählerinnen und Wähler an die AfD verloren hat. Von daher ist das natürlich überhaupt nicht verkehrt, dass man das macht. Ich muss immer, wenn ich Bochum, ich habe ja die Geschichte erzählt, also es ist ja so, im Ruhrgebiet ist jetzt auch nicht jeder, sagen wir mal, für Toleranz und Vielfalt, jetzt wo gerade wieder Frühling ist, erinnere ich mich an eine schöne Radioumfrage, die ich mal gemacht habe. Nein, ich war das gar nicht, stimmt gar nicht, es war eine Kollegin und die war dann irgendwo in Bottrop unterwegs und wollte eigentlich nur Leute in der Fußgängerzone fragen, was sie so jetzt so am ersten schönen Frühlingstag machen. So ein Tag wie gestern. Und dann hat sie gefragt, ja und Sie, was machen Sie denn hier mit Ihrem Fahrrad so an so einem schönen Tag in Bottrop? Ganz ehrlich, ich halte mich hier in Bottrop überhaupt gar nicht mehr auf. Hier sind mir zu viele Rattenköppe, die haben mich schon belästigt. Hier kannst du nur mit Ballermann rumlaufen. Ganz ehrlich, ich halte mich in Bottrop gar nicht auf. Ich bin immer nur in Düsseldorf und was war das andere in Düsseldorf?
Baldeneysee.
Natürlich. Ich bin immer nur in Düsseldorf und am Baldeneysee. Nee, sagen Sie das hier auch im Radio und im Fernsehen. Ich bin in Düsseldorf und am Baldeneysee. Da dachte ich, okay. Also, ich weiß nicht, ob der Mann gestern...
Er lebt Multikulti heute.
Er lebt Multikulti. Ich bin mir sicher, er ist heute auch Teil der Menschenkette. Ich will einfach daran glauben.
Gucken mal, wer da spricht.
Abhörfall ist Teil eines Informationskrieges, so zitiert das Redaktionsnetzwerk Deutschland Boris Pistorius. Der hat sich am Sonntag zu den von Russland veröffentlichten Gesprächen deutscher Offiziere geäußert. Der Verteidigungsminister wollte auch personelle Konsequenzen für die Involvierten nicht ausschließen. Ja, es gab ja von Russland abgehörte Gespräche von Bundeswehroffizieren zu den Möglichkeiten des Einsatzes deutscher Taurus-Marschflugkörper und Pistorius sagte, es ist Teil eines Informationskriegs, den Putin führt. Es geht um Spaltung, es geht darum, unsere Geschlossenheit zu untergraben und dementsprechend sollten wir besonders besonnen darauf reagieren, aber nicht weniger entschlossen. Ja, also das kann man jetzt erstmal ganz klar sagen, jetzt sind wir in Russland wirklich endgültig die Lachnummer. Mhm. Weil sich halt Bundeswehroffiziere über WebEx, das ist ein Kommunikationstool, das nutzen glaube ich auch Bundestagsabgeordnete oder Leute in Ausschüssen oder so, man kommuniziert miteinander und da haben sich diese Offiziere einfach darüber unterhalten, wie das jetzt mit Taurus ist, ob nur Deutsche die programmieren können, wie viele man dafür braucht, um die Kertschbrücke zu zerlegen. Ich glaube, da war die Sprache irgendwie von 22 oder so, weil das Ding riesig ist. Und in diesem Gespräch über WebEx, da hat sich offensichtlich irgendein Russe eingeloggt. Es war auch eine fremde Nummer dann in diesem Tool ja zu sehen, aber niemand hat sich die Frage gestellt, was ist das eigentlich für eine Nummer, die da mithört? Und da war da die ganze Zeit einer, ich stelle mir gerade vor, wie da irgendwie so eine russische, sag noch mal, was war das, wie viele Taurus? Ich hab
so
nicht richtig verstanden. Genau, wer spricht denn da, wer spricht denn da gerade mit?
Ich bin Offizier Hans Müller.
So, also ist ja absurd, also das ist natürlich hochnotpeinlich. Und klar, dass Pistorius jetzt sagt, natürlich ist das ein Informationskrieg und natürlich geht es darum, jetzt auch zu spalten. Das machen die Russen ja immer. Nur man sollte es ihnen auch nicht immer so leicht machen. Und also natürlich steht jetzt die deutsche Verteidigung und klar auch der Bundeskanzler erstmal ein bisschen mit runtergelassenen Hosen da.
Ja, die Chefredakteurin von Russia Today hat das wohl geleakt und
ach, sind die gar nicht neutral?
Sie ist wohl auch so richtig, wurde auch von Putin vor Jahren ausgezeichnet, so als Informationsexpertin, wie auch immer.
Ja.
Ich finde einfach gruselig an dieser Nachricht. Ich habe wirklich als erstes wissen wollen, wie viele waren denn in diesem WebEx-Gespräch?
Ja, WebEx. Mhm.
Weil Tatsache, wenn du da einfach ganz viele Leute hast, dann fällt das vielleicht wirklich nicht auf oder ist das
ja,
wirklich schwer herauszufinden.
Ja.
Aber es waren einfach 4 Offiziere. Das heißt, du hast da einfach 4 Namen und eine 5. Person. Mhm. Und niemand fragt sich, wer ist diese fünfte Person? Und,
ja, und diese Nummer, du kennst die Nummer ja nicht, da ist eine fremde Nummer. Wenn du sagst, es ist auch noch die fünfte, sagst du ja, wer ist das denn? Hallo? Können Sie sich mal kurz melden? Ja, ja,
aber
klar.
Noch viel peinlicher finde ich, um ehrlich zu sein, was die Werbeauftragte Eva Högel jetzt zu dem Thema gesagt hat. So dieses erstens und zweitens, da denkst du mal so, jetzt wird's wichtig. Aber es ist dann so, erstens müssen umgehend alle Verantwortlichen auf allen Ebenen der Bundeswehr umfassend zu geschützter Kommunikation geschult werden.
Mhm.
No shit, Sherlock.
So was.
Und das zweite, zweitens muss gewährleistet sein, dass sichere und geheime Information und Kommunikation stabil möglich ist. Ja, schönen Dank auch. Ja. Und du denkst dir, sind das nicht Sachen, die so einfach von einem gesunden Menschenverstand ja, gefordert also, werden. Also
sollte so, eigentlich sein, ja.
Ja, und es erinnert einfach an diese Befragung der doch älteren Senatoren, was damals bei Mark Zuckerberg war, wo du das Gefühl hast, die haben keine Ahnung von Social Media und nichts, aber sollen da jetzt irgendwas untersuchen und etwas herausfinden und analysieren.
Ja,
und
ja klar, das ist halt eben keine Zoom-Konferenz, sondern nicht Microsoft Teams, oder da hätte jetzt theoretisch hätten die Bundeswehroffiziere auch über so eine Facebook-Seite, du kommst aus Bottrop, wenn kommunizieren können, das ist dann eigentlich auch
ICQ.
Schon egal.
Uh-oh.
Ja, es ist vor allen Dingen, jetzt ist natürlich klar, was passiert. Die Opposition wird das natürlich für sich nutzen. Sie werden sagen, unter diesem Bundeskanzler Olaf Scholz ist es ein echtes Sicherheitsrisiko. Und der bis ehedem sehr, sehr beliebte Verteidigungsminister Boris Pistorius wird jetzt auch sturmreif geschossen, weil man sagt, ach guck mal, so doll ist er ja doch nicht. Das wird jetzt natürlich passieren.
Ja, interessant auch, Kiesewetter sagte ja schon dazu, die Luftwaffe sei Opfer und kein Täter und wollte jetzt so nicht direkt Leute beschuldigen, aber das wird jetzt schon direkt ausgenutzt. Auch was Scholz Argumentationskette gegen Taurus-Lieferungen betrifft, nach diesem Gespräch, was geleakt wurde, widerspricht das dem wohl und dass da wohl ganz klar auch weiter diskutiert wird und das wird noch viel Gesprächsstoff geben.
Blattgold.
Polizei durchsucht Wohnung. Weitere Durchsuchung bei RAF-Fahndung in Berlin, das berichtet NTV. Am Vormittag durchsucht die Polizei ein ehemaliges Gewerbegelände in Berlin-Friedrichshain. Die Ermittler sind sich sicher, dass das Gelände dem RAF-Terroristen Burkhard Garweg als Versteck diente. Nun schlagen die Fahnder an einer Wohnung im gleichen Viertel zu. Also im Grunde genommen wird jetzt komplett Berlin-Friedrichshain wird jetzt auseinandergenommen. Also da fällt einigen vor Schreck der Matsche aus der Hand. Aber jetzt ist ja richtig Alarm da. Jetzt wird wirklich in komplett Berlin vor allen Dingen in Friedrichshain, Kreuzberg und so, wird jetzt geguckt, wo diese beiden RAF-Terroristen sind. Also als sei jetzt irgendwie plötzlich da der Staat wach geworden und sagt, wir müssen jetzt irgendwie hier die ehemaligen Linksterroristen bekämpfen.
Als Terroristen noch Burkhard hießen, das finde ich so toll.
Ja, so, natürlich, ja, stimmt. Volker und Burkhard. Volker, stimmt.
Hast du doch heute immer, wenn du von Terrorismus hörst, ist dein erster Gedanke, oh bitte lass ihn irgendwie Hans-Peter heißen oder so.
Ja, 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 Volker Burkhard. Und Burkhard hast du eigentlich normalerweise irgendwo am Schwenkgrill oder so irgendwo mit so einem T-Shirt. Ich gender nicht, ich hab Abitur. Naja, also ich drücke natürlich mächtig die Daumen, dass das klappt. Aber ich muss auch sagen, also jetzt kommt so eine folkloristische Note von mir. Pass auf, also der Staat, also der Rechtsstaat muss natürlich stark sein und auch hier muss er wehrfähig sein und solche Dinge können nicht durchgehen. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, mir ist das total wurscht. Ich finde das sogar fast ein bisschen drollig, dass du da so mit 50er und 60 Jahre alte
das,
Leute hast.
Ich habe dir das auch gesagt, als du diese Altnazis irgendwie in Südamerika gefunden hast. Da war
ja, die
ich
sind
noch
für mich
so,
jetzt aber ein anderes Kaliber.
Ja, da war, ja aber trotzdem, da war ich so richtig, egal wie alt sie sind.
Ja, da verjährt nichts.
Wirklich hart durchgreifen, nehmt sie fest.
Ja, ja.
Da habe ich so richtig gemerkt, wie hart ich da wirklich im Urteil auch bleibe.
Ja, da geht es ja aber auch um die Opfer und die Angehörigen.
Ja,
ja,
egal
klar.
Wie zerbrechlich und alt sie da im Rollstuhl da vorgeführt werden. Ich so, nee, ey, bis zum Schluss, I don't care.
Ja.
Und bei
denen
denke ich mir so, obwohl ich auch davon ausgeht, dass Leute, die das alles live miterlebt haben, da auch sich eine Härte des Staates wünschen, ja, aber klar, da bin ich tatsächlich zu ignorant.
Oder? Ja, zumal wir ja davon ausgehen dürfen oder können, glaube ich, dass die jetzt nichts mit den Morden an Herrhausen und Rohwedder zu tun hatten, sondern da geht es ja wirklich nur um die Raubüberfälle. Ne? Aber ach du, ist ja schön, wenn Nancy Faeser mal irgendwelche Erfolge präsentieren kann und sagen kann, hier danke auch ans LKA und so, hier der Staat und Innenministerium funktioniert. Ist doch doll, ist doch schön, ne? Ist doch toll, dass
prima,
das klappt. Prima, klasse.
Gewinner des Tages.
Ja, das werden wir dann in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sehen. Der Dienstag, der alles entscheiden könnte. Was ist der Super Tuesday und warum ist er so wichtig? Das fragt der Tagesspiegel. Naja, eigentlich können wir eh schon sagen, wer der Gewinner des Tages sein wird. Das ist natürlich Donald Trump. Es geht um Biden versus Trump. Ja, genau. It's great. It's fantastic. It's the biggest win you ever had. Sleepy Joe is gonna... Naja, auf jeden Fall, es ist so dieser Super Tuesday. Da werden 16 Bundesstaaten im ganzen Land Kandidaten für die Präsidentschaftswahl in genau 8 Monaten am 5. November bestimmen. Darunter sind auch die bevölkerungsreichsten Staaten Kalifornien und Texas. Bei den Demokraten werden an diesem Tag 1400 Delegiertenstimmen vergeben. Bei den Republikanern sind es 874. Und wir wissen ja, worauf es hinauslaufen wird. Also Nikki Haley wird ja höchstwahrscheinlich jetzt nicht da am Super Tuesday abräumen und alle werden sagen, sie wird jetzt unsere Kandidatin, sondern Donald Trump wird natürlich with a landslide bestätigt werden und dann wird er dann auch schon sehr bald der offizielle Kandidat der Republikaner sein. Und Joe Biden wird mutmaßlich natürlich auch irgendwie bestätigt werden. Und dann wird es auf dieses Duell hinauslaufen. Allerdings bei Biden sieht es im demokratischen Lager gar nicht so klar aus wie bei Trump, oder?
Ja, weil der Gaza-Konflikt gerade wirklich für Biden ein Problem wird, weil du hast sehr viele seiner muslimischen Wähler, die ihn vor 4 Jahren noch gewählt haben, 3,5 Jahren, wie auch immer,
ja,
die ja jetzt ihn Genocide Biden nennen und
Genocide Joe, er hatte ja immer den unschönen,
Joe, das war das, ja.
Also er dachte immer, er hätte einen wahnsinnig unschönen Spitznamen, als Trump ihn Sleepy Joe nannte und jetzt heißt er halt einfach Genocide Joe. Da würde man sagen, ich hätte vielleicht doch lieber Sleepy Joe wieder zurück, weil die, weil seine Haltung natürlich zu Israel und zum Nahostkonflikt führt dazu, dass die arabischstämmige, die muslimischstämmige Community ihn, nennen es mal wohlwollend, sehr kritisch sieht. Und dabei bleibt es nicht, denn auch die, sagen wir mal, postkoloniale Linke und auch viele in der schwarzen Community schließen sich dem an. Also da tut sich ein völlig neues Problemfeld auf, von dem er im Oktober wahrscheinlich noch nicht dachte, dass er es haben würde.
Ja, es bleibt ein, sich die Nase zuhalten und ihn dann aber trotzdem wählen. Also sie sagen das jetzt, aber aus Mangel an Alternativen wird es trotzdem dann auch Biden sein. Also ich glaube, das wird er trotzdem wieder hinkriegen. Aber ich finde interessant einfach, was Trump aus diesen ganzen Wahlen in diesen Vorwahlen in diesen Staaten macht, weil es ist für ihn echt wie so eine Taylor Swift Eras Tour, wo er einfach wirklich, also ich verabscheue ihn
ja,
aber gleichzeitig sein Comedic Timing, es ist so exzellent und funny und gut und er nutzt diese Bühne einfach wirklich, wenn er da auf der Bühne steht und wie so ein Bully Biden einfach imitiert und seine offensichtliche Altersdemenz oder Senilität.
Also besser parodiert Joe Biden eigentlich nur Joe Biden selbst, muss man sagen. Ne?
Aber es ist wirklich sehr unterhaltsam und ich hasse mich dafür, dass ich dann auch wirklich lachen muss.
Ja.
Und er nutzt es einfach hervorragend und das ist
absolut
die beste Bühne, die er hat. Und sogar diese Gerichtsprozesse, die er am Hals hat, die nutzt er ja auch für seine Shitshow.
Klar.
Und
absolut,
ich mache mir da wirklich Sorgen.
Absolut, ja, ja, total. Wir werden es verfolgen. Es ist, wie gesagt, es passiert in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Und gut, da muss ich natürlich am Dienstag sagen, wenn Markus Feldenkirchen, der tolle Journalist Markus Feldenkirchen, bei Apofiker was werden will, erwarte ich von ihm, dass er da aber halt auch wirklich bis spät in die Nacht wach bleibt und da die Ergebnisse verfolgt. Das ist natürlich völlig klar, ne? Aber warte mal, Moment mal. Das ist ja von Dienstag auf Mittwoch. Am Mittwochmorgen bin ich ja dran. Oh nein, oh nein.
Die unbequeme Meinung.
Schauen Sie, Söder fordert vor MPK Richtungswechsel in Asylpolitik. Das entnehme ich einer Seite namens newsfacts.eu, aber die zitiert eigentlich auch nur die Bild am Sonntag. Er fordert schnellere und härtere Maßnahmen der Bundesregierung gegen illegale Migration. Es braucht jetzt sofort einen echten Richtungswechsel, sagte Söder der Bild am Sonntag. Die Ampel bietet nur halbherzige Lösungen. Immer wieder werden Gesetze gerade durch die Grünen blockiert oder verwässert. Ja, es ist der vertraute Sound, es ist völlig klar. Es ist endlich mal wieder MPK. Und Markus Söder ist natürlich wieder ganz vorne dabei, wenn es darum geht, es muss härter und schärfer sein. Er sagte ja damals auch, die Bezahlkarte in Bayern, sie kommt schneller und ist härter. Und das ist, glaube ich, der Ton, von dem wir ausgehen können, wenn es jetzt wieder Ministerpräsidentenkonferenz ist am Mittwoch.
Genau, also zur Tagesordnung steht ja explizit das Thema Flüchtlingspolitik. Mhm. Und der Bundeskanzler wird wohl auch teilnehmen, deshalb wurde die Konferenz
wohl... Das ist doch schon mal was. Toll!
Ja, aber das ist ja nicht so gewöhnlich. Mhm. Und dafür wurde diese Konferenz auch um einen Tag vorverlegt, damit er anwesend sein kann. Und ja, sie wissen einfach, was die Wähler gerade bewegt. Und das wird natürlich genutzt jetzt.
Ja klar, naja, es muss ja auch passieren. Es ist ja nach wie vor mit das drängendste Thema. Du hast richtig gesagt, den Umfragen hast du immer, das ist mit das wichtigste Thema für die Bürgerinnen und Bürger. Jetzt haben sie es auch vorgezogen. Sie wollten sich, glaube ich, erst im Mai treffen. Jetzt machen sie es schon im März. Also daran siehst du eine gewisse Dringlichkeit. Am Ende wird es laufen wie immer. Man hat sich irgendwie auf nichts verständigt und Scholz sagt, hier kriegt er noch eine Milliarde oder eine halbe und jetzt gib Ruhe. So, und das ist es dann halt. Ne? Das ist ja der Klassiker. Und weil du sagst, der Kanzler, also ich meine, nochmal, ja, MPK, das ist natürlich untrennbar verbunden mit der Corona-Zeit. Wir erinnern uns, vor 4 Jahren ging die ganze Scheiße los und zwar ziemlich genau um diese Zeit. Und dann war halt immer MPK regelmäßig und dann kam die Kanzlerin zusammen mit, er stand dann immer links neben mir, schauen Sie, die Kanzlerin und ich, wir haben entschieden, wir müssen härter sein und die Zügel nochmal anziehen. Man kennt das alles. Interessanterweise hat mir ja ein Ministerpräsident, ja jemand, der in der MPK immer dabei war, haben wir dann auch schon einige gesprochen, hat mir erzählt, dass eben dieser Söder, der halt immer neben der Kanzlerin stand und sagte, schauen Sie, die Kanzlerin und ich, wir haben entschieden, dass der in den MPKs nie einen Ton gesagt hat. Hat nie einen Ton gesagt. Nie, nix. Alle anderen, weißt du, so Laschet und wie sie alle heißen. Und die haben natürlich da gerungen. Die einen wollten öffnen, lockern, die anderen härter. Und Söder, der ja immer ganz vorne dabei war, in den MPKs nie was gesagt, sodass die Kanzlerin, wie mir zugetragen wurde, irgendwann schon sich einen Spaß draus gemacht hat und dann irgendwann sagte, Markus, jetzt sag du doch mal, was du davon hältst. Sag du doch mal. Und Söder dann natürlich, ja, schauen Sie, es ist, da muss man abwägen. Das ist natürlich einerseits, andererseits ist es so.
Das erkläre ich lieber morgen bei Lanz.
Ja, ja, genau. Das ist schon sehr, sehr witzig. Ich werde meine Quellen natürlich nicht nennen, aber ich habe mich wirklich.
Aber was ist die Ursache jetzt? Also ist der hinterfotzig oder was? Oder ist er feige vor Mama Merkel? Oder was ist so der Grund?
Warum er sich so verhalten hat?
Ja, die Motivation würde mich interessieren.
Die Motivation ist ja offensichtlich. Er hat halt einfach keine Lust, intern irgendeine Position zu bekleiden, sondern er wartet halt einfach ab, was die Mehrheit sagt. Und dann schwimmt er an allen vorbei und setzt sich vor die Bewegung und sagt, ich hab's durchgesetzt. Das ist halt Classic Söder, ne? Wie gesagt, ich war nicht dabei. Ich habe nur Leute zitiert, die dabei waren. Und das fand ich schon wirklich interessant und dachte, das kann man ja auch mal teilen.
Das hat mich traurig gemacht.
Iranischer Grammy-Gewinner muss wegen Musik gegen das System fast 4 Jahre in Haft. Das berichtet der Spiegel mit seiner Ballade wie heißt es richtig? Baraye? Baraye. War Shervin Hajipur eine Stimme der Proteste in Iran 2022? Nun wurde der Sänger verurteilt. Als Teil der Strafe soll er offenbar auch Musik über Amerikas Verbrechen produzieren. Also das ist ja irre, ne? Also er ist Grammy-Preisträger und ja, 3 Jahre und 8 Monate Haft drohen ihm jetzt wegen Musik gegen das System. Und den Song haben wir alle noch im Ohr und ich finde, es war wichtig, dass wir diese Meldung auch mal wieder reinnehmen, weil klar, ne, es gab gerade und jetzt, also ganz dicke Gänsefüßchen, Parlamentswahlen im Iran und ich glaube, man kann sagen, das System funktioniert mittlerweile wieder weitestgehend geschmiert, ohne größere Aufschreie von außen, oder?
Ja, gerade dieser Angriff Russlands war wirklich nochmal perfekt, um die komplette Aufmerksamkeit da erstmal wegzunehmen und diese Bündnisse Iran, Russland, China zu stärken. Und das ist alles so beunruhigend und wirklich, ich hab dir schon, als diese Bewegung losging nach dem Mord an Mahsa, habe ich dir schon gesagt, ich hab nicht so viel Hoffnung. Und dann sahst du aber diese Welle der Bewegung, ja, diese starken Frauen und wie das so weltweit wirklich durch die Decke ging. Ja. Und plötzlich merkte ich wieder dieses Feuer in mir hochgehen und nur um dann wieder das Gefühl zu haben, diese Drecksmullers, sie bleiben und bleiben und bleiben. Und jetzt hast du auch also die tolle SPD-Politikerin Yevan Rih, hatte ja die Patenschaft für den iranischen Rapper Too Much. Soleil übernommen. Und er kam ja auch für eine kurze Zeit frei, nur um dann wieder festgenommen zu werden. Und er sitzt jetzt auch wieder im Evin-Gefängnis.
16. Und März ist Anhörung, oder wie war das?
Genau, 16. März hat er seinen nächsten Gerichtstermin. Und ich habe da wenig Hoffnung. Du siehst auch, wie links und rechts Todesurteile wirklich da ausgesprochen werden und vollzogen werden, noch viel schlimmer. Und ich hoffe einfach, dass diese Aufmerksamkeit irgendwie wieder zurückkommt, dass man da wirklich hinschaut, weil man hat gesehen, es wirkt, es hilft. Und für diese jungen Menschen, was wirklich bei mir so Anerkennung, Bewunderung, aber gleichzeitig auch Fragezeichen aufwirft, ist, warum sie da bleiben, warum man nicht alles tut, um sie rauszuholen, weil, wie wir bei Nawalny zuletzt gesehen haben, es bringt nichts, wenn sie am Ende ermordet werden, so. Er hilft ihnen, da irgendwie rauszukommen.
Papala Paparazzi.
Gerüchte über Gesundheitszustand. Palast gibt ungewöhnliches Statement zur Prinzessin Kate ab. So zitiere ich T-Online. Es ist lange her, dass Prinzessin Kate in der Öffentlichkeit auftauchte. Nach ihrem Klinikaufenthalt mehren sich so auch die Gerüchte. Dem Palast geht das zu weit. Der Palast hat etwas Ungewöhnliches getan. Es hieß ja immer, wie heißt das? Never complain, never explain. Das war es, genau. Und sie haben aber eine offizielle Mitteilung rausgegeben, die unter anderem der britischen Daily Mail vorliegt. Da sagte der Kensington Palast klar, Zitat, wir waren von Anfang an sehr deutlich damit, dass die Prinzessin von Wales bis nach Ostern außer Gefecht ist, und der Kensington Palast wird nur dann informieren, wenn es etwas Wichtiges zu berichten gibt. Das ist natürlich vom Ton her wirklich ungewöhnlich pissig, und dass sie sich überhaupt irgendwie verhalten, ist auch interessant. Also Kate hat quasi Osterruhe, ne? Auch nochmal so ein schönes altes Corona-Wort, die Osterruhe, und kommt dann irgendwann, also eigentlich wie Jesus, also nach Ostern taucht sie wieder auf, man hält sie für tot, nach Ostern taucht sie wieder auf und sagt, Leute, ich kann es jetzt sagen, ich sage, Leute, ich sage es ganz ehrlich, ich habe mir einen schönen Brazilian Butt gemacht, die Arschbacke muss abheilen, und jetzt guck mich mal an, wie schön ich twerken kann mit dem Willi, hier auf dem Balkon, nur für euch. Ist es möglich?
Mach dich nur weiter lustig, wenn dann doch eine schlimme Nachricht kommt. Ich finde wirklich lustig, wie die Leute reagieren, weil wie die vom Palast schon sagen, ey, wir haben von Anfang an gesagt, bis nach Ostern. Wir haben sogar echt so eine Deadline genannt.
Ja, richtig.
Und alle sagen so, what happened? Did you kill her?
Megan hat sie umgebracht. Was man halt so sagt dann, ne?
Dass man davon ausgeht, dass sie vielleicht tot ist oder so. Und du denkst, so, die Leute drehen durch.
Ja, also man neigt ja auch zum Drama, wenn man solche, wahrscheinlich auch wegen The Crown und so, da drehen die Leute ja doppelt durch.
Ja, wobei man sagen muss, so nach dieser Charles-Geschichte, dieser offene Umgang mit dem Krebs.
Ja.
Und bei ihr ist es doch eher so verhalten. Und das heißt auch so unspezifisch, ja, Bauch-OP. Bauch-OP. So komplett keine medizinischen Ausdrücke, gar nichts. Das klingt so.
Bauch-OP. Kopf. Was hat sie denn?
Der hat was am Kopf.
Ja, also ist ja völlig klar. Wir drücken hier die Daumen.
Blattgold.
Er meldete schon 4000 Falschparker. Jetzt zeigt Niklas, in Klammern 18, auch Rapper Finch an. Und der droht mit Diss-Track. Das ist klar, das ist natürlich die Bild. Er schreckt einfach vor keinem zurück. Der selbsternannte Anzeigenhauptmeister Niklas Matthey hat sich jetzt mit Rapper Finch, in Klammern Abfahrt, ist wohl sein Song, angelegt und schwärzte ihn prompt bei der Polizei an. Niklas jagt in seiner Freizeit gnadenlos Verkehrssünder und meldet sie ans Ordnungsamt. Vor wenigen Tagen wurde er damit bundesweit bekannt. Ein Fernsehteam von Spiegel TV hatte den unerbittlichen Hobby-Sheriff bei seiner Mission begleitet. Du hast ihn gesehen, ne? In seiner gelben Warnweste und natürlich mit Fahrradhelm immer auf, immer.
Bei Brisant haben sie darüber berichtet.
Logo. Ja, klar.
Und ich dachte mir, normal hast du ja solche Geschichten immer mit Rentnern, ja, ja die dann richtig. In ihrer Freizeit aus Stimmt. dem Fenster schauen ja. und dann Leute verpetzen,
so ist es.
Die falsch parken. Ja. Aber der Typ ist einfach 18 mhm. und wir machen uns ja oft Sorgen um die jungen Menschen, dass sie zu lange vorm Computer sitzen und spielen und ja. nicht mehr rausgehen. Und das ist doch eigentlich was Positives, dass er auf seinem Fahrrad unterwegs ist und draußen ja. ist.
Toll, ist draußen und aber, dann fotografiert er falsch.
Aber das gepaart mit Petzertum ist natürlich
toll, ne?
so schön deutsch.
Er ist
deutsch.
Halt einfach der destillierte Deutsche. Er ist also sowas von unglaublich deutsch, weil er auch immer, er ist ja auch die ganze Zeit dann zu Fuß unterwegs, also vom Fahrrad abgestiegen und macht dann da in seiner Heimatstadt Gräfenhainichen, da ist er unterwegs, das ist so sein Revier.
Das sind,
und dann
das sind
rennt
die,
er da rum.
Das sind die Kids, die Jan Böhmermann und das Neo-Magazin einfach zu ernst nehmen und mit den Radwegen und so und das dann
ja.
wirklich auf die Spitze treiben und sagen, Autofahrer sind der Satan.
Ja, absolut. Ja, und wenn sie es nicht in seine Redaktion schaffen, dann müssen sie halt ehrenamtlich dann da die Fotos machen. Und das ist natürlich völlig irre. Er, ist halt, er nennt sich selber Anzeigenhauptmeister. Ist natürlich einfach ganz fantastisch. Klingt selber ja schon wie so ein Rappername. Ich meine, wenn einer Haftbefehl heißt, dann kann es ja auch so eine Nemesis geben, die Anzeigenhauptmeister heißt. Und weil eben Rapper Finch ein Foto von diesem Anzeigenhauptmeister gepostet hatte, hat er quasi gegen seine Persönlichkeitsrechte verstoßen und ihn direkt angezeigt. Aber Finch findet halt wohl alles irgendwie relativ witzig und findet den irgendwie auch, als ist ihm in Hassliebe verbunden und macht deswegen eine Art Diss-Track. Und da hat er, also Finch hat gesagt,
ja.
ja total, er hat gesagt, ich bin extra früher aus der Kneipe abgehauen, habe schon ein bisschen Text geschrieben, ich gehe ins Studio. Aber es ist natürlich einfach so komplett irre, vor allen Dingen, dann siehst du ja diesen Niklas, wie er dann da irgendwelche Falschparker, na klar, ne, fotografiert mit der Canon XS und wie man es macht, ist auch mit dem Zollstock da und misst genau ab. Also der ist, glaube ich, so präzise, der könnte auch sofort den Taurus auf die Kehrtsbrücke jagen oder könnte einfach in den, das Ding direkt in den Kreml jagen, drittes Fenster von links, unterm Schreibtisch dem direkt das linke Ei abschießen. Das könnte der alles,
aber
weil er so präzise ist.
Aber ich glaube, der ist nicht so okay. Oder anders, er hat was am Kopf.
Und was schreibt eigentlich die Bild?
Also, ein Klassiker von 2009, zur Feier des Tages. Liebe Uschi Glas, was ist schiefgelaufen mit Ihrem Sohn? Ist er am Wettbewerb mit seinen Eltern gescheitert? Dr. Freud, der berühmte Seelenforscher, würde noch tiefer fragen. Ist Ben zu aggressiv, weil er dem Vater die schöne Mutter abjagen will? Jetzt kommt Wagner, jetzt pass auf. Seine Mutter, das Schätzchen, das geilste Mädchen der 60er, 70er Jahre. Andersherum wäre Ben ein sanfter Junge, wenn Uschi Glas ein anderes Äußeres hätte. Dicklich, breit in den Hüften, eingefallene Brust, eine Supermarktmama, eine Kassiererin. Wäre Ben mit so einer Mutter ein besserer Sohn geworden? Ich weiß es nicht. Ben ist ein böser Sohn geworden. Er prügelt sich, er nimmt keine Rücksicht. Worauf es jetzt ankommt, ist, dass Uschi Glas eine Mama bleibt. Eine Mama, die zu ihrem Sohn im Gefängnis hält. Eine Mama, die nicht auf dem Laufsteg des roten Teppichs läuft, sondern auf dem Laufsteg zum Gefängnis. Es ist ein Laufsteg, auf dem man nicht lächelt, sondern weint. Es gibt nichts Elenderes für eine Mutter, als ihren Sohn im Gefängnis zu besuchen. Was kann sie ihrem Kind sagen? Was fragen? Die Mutter Uschi Glas hat nur diese einzige Frage. Was habe ich falsch gemacht? Herzlichst, Ihr Franz Josef Wagner. Ja,
ja, für Schulkinderbrötchen geschmiert statt für ihren Sohn.
Ja, ja eben, das bitte. Ist, ja. Ne? Ja,
aber
ja.
Ben Tewag ist ja demnächst bei Kampf der Reality Stars.
Ja,
das
ja
schauen
die
wir
Geschichte
uns
ging gut
an.
Aus. Ja, das schauen wir uns natürlich an, ist doch völlig klar. Und ich freue mich wirklich, freue mich auf Uschi Glas. Bin Fan. Ich freue mich darauf am Freitag im Kölner Treff.
Ich bin jetzt Ben Tewag-Fan. Weißt noch, der hatte bei MTV oder so auch so eine,
ja.
sowas wie Punk'd oder irgendwie so.
Ja, genau.
Ich fand die
genau.
Show auch echt gut.
Ja, absolut. Ja, stimmt. Ja, ja, das war
ich
genau.
Ich für ihn.
Punkt, richtig.
Ja.
Du, mal gucken, wie sehr du für Philipp Amthor rootest, wenn ich ihn heute Abend bei NTV zu Gast habe. Ne? Ist
Liebe
das nicht
Grüße.
Toll? Also. Und natürlich große Empfehlung, der Text Was uns verband von unserem Freund Olli Polak.
Oh,
in
ja.
der FAZ kann man jetzt auch digital
Sehr
sich durchlesen.
Sehr berührend über sein ja, Verhältnis
zu Arthur,
zu seinem, Arthur
Hund.
Seinem geliebten Hund.
Ja,
ja.
ja, da freuen wir uns drauf. Das können wir nur empfehlen. Also wir enden on a high note. Das kann man so sagen, oder?
Sad note, ja.
ja.
Bleib gesund.
Bleib gesund, mach keine Scheiße und seh zu, dass ihr nichts am Kopf habt.
und fahrt mal nach Baldener See oder Düsseldorf.
Tschüss.
Ciao. Tschüss.
Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Womans-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassanier, Produktion Hannah Marahiel. Executive Producer Tobias Baukhage. Ton und Schnitt Niki Fränking. Neue Episoden gibt es täglich, überall, wo es Podcasts gibt.